Gleich geht's los mit dem Bilanzbriefing, präsentiert von CornerTrader, der digitalen All-in-One-Banklösung für Ihre Investments.
Bilanzbriefing mit Dirk Schütz.
Das sind die ewigen Gesetze einer Machtübernahme. Der Neue muss Terrain markieren und kraftvoll umbauen, umso mehr, wenn er von McKinsey stammt. Raiffeisen-Chef Gabriel Brenner, seit Ende letzten Jahres im Amt, verkündete am Mittwoch eine neue Struktur, die natürlich Kundenorientierung und Umsetzungsstärke erhöht. Bis zu 180 Jobs weniger in der Zentrale, dafür zwei Bereiche mehr in der Konzernleitung, aus 4 nach 6. Divide et impera, dieses Motto ist dann allerdings nicht ganz so neu. Dass Machtteilung im Unterbau Machtzuwachs für den Herrscher bedeutet, wissen wir seit der Antike. Interessant, Christian Pörschke, vor Brenners Antritt, Interimschef mit eigenen Ambitionen auf den Topposten, bleibt an Bord. Das riecht nicht nach radikalem Neuanfang. Und auch die Strategieausrichtung nicht. Eine Studie der Hochschule Luzern kam unlängst zu dem aufsehenerregenden Fazit, die zweitgrößte Schweizer Bankengruppe sei noch immer viel zu abhängig vom Hypothekargeschäft. 75% der Erträge kämen vom Zinserfolg, deshalb sei ein Ausbau des Anlagegeschäfts strategisch zentral. Ehrlich jetzt, wir erinnern uns an den monumentalen Expansionsdrang des lange strahlenden Pizpirin. Hatte Vinzenz nicht einst die dann zu Notenstein umgetaufte Bank Wegelin genau aus diesem Grund gekauft, rein in die Vermögensverwaltung und sich aus Diversifikationsgründen auch bei Leonteq beteiligt? Mit seinem Absturz wurde alles abgeholzt. Köpfe und Kommunikation wechseln, die Probleme bleiben. Die große Websaga dreht immer weiter. Im Vorfeld der Jahressitzung vom 18. August war es zu Lecks aus dem Stiftungsrat gekommen, um dem Gründer Schwab zu schaden. Vor dem mit großen Erwartungen befrachteten Treffen verhängten die Co-Chairs Larry Fink und André Hoffmann daraufhin eine scharfe Schweigepflicht. Geschäftsführer Alois Zwinki, normalerweise ohne Stimmrecht dabei, durfte nicht teilnehmen. Es galt striktes Handyverbot. Doch dann das. Die NZZ am Sonntag veröffentlichte eine Art Verlaufsprotokoll der Sitzung und bestätigte, was sie schon vorher abgezeichnet hatte. EZB-Chefin Lagarde ist die Top-Favoritin auf den Präsidentensessel und steht bereit. Damit hatten Fink und Hoffmann den finalen Beweis, dass die Lecks direkt aus ihrer Mitte stammen. Woher wohl? In dem Artikel besonders vorgehoben, die angeblich so aufrechten Mitglieder des Audit- und Risk-Komitees wie Accenture-Chefin Julie Sweet, Carlyle-Gründer David Rubinstein und natürlich der Ausschussvorsitzende höchstpersönlich, AXA-Chef Thomas Buberl. Sie monierten angeblich, dass es keinen geordneten Nachfolgeprozess gebe, doch sie fanden kein Gehör, wie der Artikel festhält. Der CEO aus Paris bildete mit dem ausgeschiedenen Interimspräsidenten Brabeck und Ex-Geschäftsführer Brände das Trio der drei Bs, das Schwab massiv bekämpfte und die von ihm portierte Kandidatin Lagarde verhindern wollte. Uniswa, Kimal, Ipons. Manchmal sagen zwei Sätze mehr als seitenlange Abhandlungen. Ich habe viel zu viel gearbeitet in meinem Leben, aber es hat sich wenigstens gelohnt, öffnete sich der am Sonntag verstorbene Logistikkönig Klaus-Michael Kühne vor einigen Jahren in einer ungewohnten Mußestunde im Garten seines Hotels auf Mallorca gegenüber Bilanz. Viel gearbeitet, zweifellos. Kühne schmiedete aus einer kleinen Hamburger Spedition einen globalen Logistikkonzern, der zum größten Steuerzahler des Kantons Schwyz aufstieg. Seine Arbeitswut war legendär, wenn sich seine Gäste bei der Überfahrt von Mallorca nach Ibiza auf dem Deck seiner Yacht vergnügten, studierte Kühne im Schiffsbau lieber akribisch Akten. Und gelohnt, gewiss. Auf 21 Milliarden Franken schätzten wir in unserer letzten reichsten Liste sein Vermögen, das jetzt in die Stiftung übergeht. Es macht zumindest nicht unglücklich, antwortete Kühne einst nüchtern norddeutsch auf die Frage, ob Geld glücklich mache. Aber es bedeutet für ihn persönlich keinen Unterschied, ob seine Firma nun 20 Milliarden oder 2 Milliarden wie vor 20 Jahren wert sei. Entscheidend sei etwas anderes. Man muss hellwach sein, dass man immer die Nase vorn hat. Arbeit als Lebenssinn, das Motto klingt nach alter Schule. Aber es bleibt der sicherste Weg zum Erfolg. Es ist ein schicksalhaftes Datum in der ewigen Saga um die UBS-Regulierung. Am Montag will die Wirtschaftskommission des Ständerats über die Kapitalregelung für die Großbank entscheiden, nachdem sie sich schon zweimal vertagt hat. Die letzte Verzögerung bewirkte die KKS-nahestehende Basler Rechtsprofessorin Corinne Zellweger-Gutknecht, die die ohnehin schon heftige Komplexität mit einem neuen, hochtheoretischen Drei-Phasen-Vorschlag zu den AT1-Anleihen nochmals erhöhte, durchaus präsenzfördernd. Die Ständeräte erbaten sich mehr Beratungszeit. Doch jetzt wird es ernst. Vielleicht trägt ein Artikel in unserer neuen Ausgabe zur Versachlichung bei. Wir zeigen auf, dass das UBS-Geschäft in den USA deutlich risikoärmer ist als hierzulande vermutet. Die Großbank ist dort vor allem ein Vermögensverwalter. Das Investmentbanking betreibt sie nur als Zulieferdisziplin mit einem Sechstel des Kapitals der Rivalen. Die wundern sich sogar. Sie sind hier kaum präsent, sagt ein hochrangiger Bank of America Manager über das US-Investmentbanking der UBS. Die Schreckensbilder der Regulierungsturbos wirken da komplett überzeichnet. Herzliche Grüße, Ihr Dirk Schütz.
Bilanzbriefing wurde Ihnen präsentiert von CornerTrader, der digitalen All-in-One-Banklösung für Ihre Investments. Diese Marketingkommunikation richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.